WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 10. Oktober 1813, der Geburtstag des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi.
Zeitgenössische Musik war es nicht gerade, die der junge Enrico Caruso im Frühjahr 1902 für seine erste Schellackplatte sang. Die Uraufführung der Oper Rigoletto, in der ein erotisch zügelloser Herzog eine ebenso laszive Arie singt, lag damals mehr als 50 Jahre zurück. Doch die Erinnerung an den Komponisten war noch frisch. Erst ein Jahr zuvor, im Januar 1901, war Giuseppe Verdi hochbetagt in Mailand gestorben. Im selben Grand Hotel übrigens, wo jetzt der größte Tenor aller Zeiten in einem Behelfsstudio in den Trichter sang. Caruso war der erste Sänger, der Verdis Musik im großen Stil als Massenprodukt vermarktete. Doch selbst wenn man über den erbärmlichen Klang und das Gekratze der Plattennadel gnädig hinweghört, hätte Giuseppe Verdi der Klang dieser Stimme gefallen? Oder war Carusos druckvoller Tenor, der in der Höhe alles überstrahlte, nicht doch eine Folge des sogenannten Verismus, dem das Brüllen eine realistische Variante des gepflegten Gesangs bedeutete? Der Aachener Generalmusikdirektor Markus R. Bosch, der an seinem Theater gerade Verdis Aida einstudiert hat, sieht Verdis Stimmen eher in der Tradition des Bel Canto.
Die Tenöre waren mehr Tenöre di Grazia, also waren leichtere Stimme. Der Stento-Tenor, den wir heute als Verdi-Tenor oft im Ohr haben, der hat sich ja vor allem durch den Verismo so entwickelt und ist bei uns geblieben.
So beginnt der Siegeszug von Verdis Musik auf Schallplatten gleich mit einem Missverständnis. Dabei könnte der Herzog aus Rigoletto doch ganz anders und nicht weniger verführerisch klingen. Wie hier in einer Aufnahme von 1940 mit dem Tenore di Grazia Ferruccio Tagliavini. Wird durch solch eine Stimme die erotische Attraktion des Herrschers, aber auch seine Kaltblütigkeit gegenüber unschuldigen Opfern nicht viel plausibler? Wenn Giuseppe Verdi die Operngeschichte des 19. Jahrhunderts revolutioniert hat, dann durch das musikalische Einfühlungsvermögen in die Psychologie seiner Figuren. Seien sie leidende Soprane, innerlich zerrissene Tenöre oder erzböse Baritone. Denn eines vereinte diese Stimmtypen und Charaktere. Bei Verdi standen sie nicht mehr auf der Bühne, um zu singen, sondern sie sangen, weil sie ihr Bühnenschicksal dazu zwang.
Das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung für Sänger, die begreifen müssen, dass die Musik für sich nichts bedeutet. Sie bedeutet etwas, wenn sie im Kontext des Dramas steht. Du musst singen, weil du in der Szene bist.
So bringt es der Regisseur Immo Karaman auf den Punkt, der gerade Verdis Maskenball am Bonner Theater inszeniert hat. Und er führt auch gleich eine berühmte Anekdote an, die zeigt, dass Verdi für die dramatische Glaubwürdigkeit selbst ästhetische Traditionen über den Haufen warf.
Für mich das beste Beispiel ist das, was bei den Einstudierungen zu seinem Macbeth geschehen ist, dass er sich die Sängerin der Lady Macbeth vorgenommen hat und hat die offensichtlich über 8 Wochen lang malträtiert und hat gesagt, hier wird nicht gesungen, es geht nur um Deklamation. Und er versucht hat, ihr zu vermitteln, welche Form von Musik und dramatischer Sprache er sich vorstellt. Er hat offensichtlich wirklich gegen Windmühlen da gekämpft.
Doch der Kampf hat sich gelohnt. Und wenn man Maria Callas in einem Live-Mitschnitt der Oper Macbeth von 1952 aus der Mailänder Scala hört, dringt der mordgierigen Lady im letzten Akt der Wahnsinn aus allen Poren. Gesang der Maria Callas lässt sich erahnen, was Verdis Musiktheater vermochte. In einem Land, in dem das Sprechtheater nur als derbe Komödie eine Tradition hatte, ersetzte die Oper das große menschliche Drama. Und es wundert nicht, dass Verdi nach Macbeth in seinen Spätwerken Othello und Falstaff noch einmal auf William Shakespeare zurückgriff. Dennoch war Verdis Oper mehr als der Ausbruch menschlicher Leidenschaften. Sie war ein florierendes Wirtschaftsunternehmen, das viel Ärger und viel Geld einbrachte. Und sie war im zersplitterten, von fremden Mächten beherrschten Italien die Stimme der geeinten Nation. Der österreichische Dichter Franz Werfel hat es in seinem Verdi-Roman von 1924 in pathetische Worte gefasst.
Giuseppe Verdi, das ist der göttliche Aufstieg der Menschheit. Als einziger seiner Zeit hat er Massen gefühlt und so seine ungeheuren Chöre geschrieben. Denn er ist nicht einer, er ist alle. Dies ist der Schlüssel seiner Kunst.
Zweifellos dachte Franz Werfel, als er von Verdis Chören schwärmte, an den Nabucco, der 1842 den Opernalltag an der Mailänder Scala aufrüttelte. Der Gefangenenchor wurde zu Italiens heimlicher Hymne, aber auch der schneidige Kriegsgesang der Assyrer riss das Publikum hin.
Er ist der Komponist mit dem Kriegshelm,
rief Verdis Kollege Gaetano Donizetti aus, dem der aggressive Ton dieser Musik nicht entgangen war. Dabei klang auch die ureigene Tradition der italienischen Dorfkapellen an, für die Verdi Dutzende von Märschen komponiert hatte. Am 10. Oktober 1813 war er unter napoleonischer Besatzung geboren und im Taufbuch mit dem Namen Joseph François Fortuna eingetragen worden. Der Vater führte einen Kolonialwarenhandel mit Schankwirtschaft und Posthalterei in Le Roncole in der Region Parma. Seine Mutter arbeitete als Näherin.
Nichts war ihm geschenkt worden,
rekapitulierte der Dichter Franz Werfel die Jugend des Komponisten.
Und darin glich sein Schicksal dem Schicksal des Volkes. Das aber war seine Kraft.
Ich war, bin und bleibe für immer ein Bauer aus Le Roncole.
So hat Verdi selbst mit 52 Jahren seine Herkunft zum Markenzeichen stilisiert. Vielleicht meinte er damit seine innere Verbundenheit mit dem einfachen Menschen, denn äußerlich hatte er sich damals längst von der Basis entfernt. Während Italien nach der Einigung 1861 hungerte und viele seiner Landsleute auswanderten, herrschte Verdi auf seinem komfortablen Landsitz in Sant'Agata in der Po-Ebene über die größten Ländereien der Gegend. Verdis Opern brachten Spitzenhonorare. Für die Komposition der Aida bekam er sogar die märchenhafte Summe von 150.000 Franken.
Zumindest muss man sie geheim halten, weil sie zum Vorwand dienen würde, so viele arme Tote zu stören,
schrieb Verdi seinem Freund und Librettisten Camille Dulocle.
Man würde nicht versäumen, die Armut Beethovens, das Elend Schuberts, das Wanderleben Mozarts zu zitieren.
Freilich war der Aufstieg zu diesem Reichtum hart und nicht ohne Helfer möglich. Der erste war der betuchte Kaufmann Antonio Barezzi aus Busseto, dessen Tochter Verdi heiratete. Seine kleine Familie bereitete ihm das erste Glück und das größte Elend seines Lebens. Innerhalb von 2 Jahren starben ihm die beiden Töchter, dann erlag seine Frau einer Hirnhautentzündung.
Ich stand allein, Mutterseelen allein. Meine Familie gab es nicht mehr.
Es war die schwerste Prüfung im Leben des Komponisten. Eine Zeit des göttlichen Zorns, wie er ihn Jahre später in seinem Requiem so theatralisch in Musik setzen sollte. Verdi brauchte einige Zeit, um seine Trauer zu überwinden. Dann stürzte er sich umso hektischer auf das Musiktheater. 12 Werke hat er im folgenden Jahrzehnt komponiert, das er seine Galeerenjahre nannte. Es war ein ständiges Bemühen um anständige Bezahlung, um die Verbesserung der Aufführungsbedingungen, ein ewiger Kampf mit der Zensur, die bis zur Einigung Italiens jedes Libretto penibel auf subversive Tendenzen abklopfte. Man nahm Anstoß daran, dass Potentaten Minderjährige verführten und der erste Sopran aus einem Sack sang, wie im Rigoletto, oder dass ein König auf offener Bühne erdolcht wurde, wie im Maskenball. Dennoch konnte kein Zensurbeamter verhindern, dass Verdi seinen Landsleuten klarmachte, wo der Feind eines geeinten Italiens saß. Der Regisseur Immo Karaman nennt ein Beispiel.
Allein der Triumphmarsch, für mich immer das liebste Beispiel bei Aida. Ein Marsch, der so eingängig ist und gleichzeitig so faschistisch für ein System steht, das Individuen auslöscht. Heute erschreckend falsch verstanden, wenn diese Fanfare im Fußballstadion ertönt oder beim CDU-Parteitag für den Eingang der Kanzlerkandidaten. Da merke ich, Verdi völlig missverstanden und völlig banalisiert. Und die Vorwürfe, die man ihm oft auch macht, dass es ja Umtata-Musik wäre und so weiter, das zeugt eigentlich nur davon, dass man nicht bereit ist, sich auf die Essenz seiner Gesten einzulassen.
Diese Essenz lag in einem ganz neuen Zusammenspiel von Drama und musikalischer Geste. Der entscheidende Schritt war Anfang der 1850er Jahre mit den drei Werken der Trilogia Popolare getan, Verdis volkstümlicher Trilogie. Neben dem Außenseiterdrama Rigoletto und dem romantischen Schauerstück der Troubadour bildete La Traviata einen Quantensprung in Verdis Opernschaffen. Denn erstmals stellte er in der Adaption von Alexandre Dumas' Roman Die Kameliendame keine Prinzessinnen oder Hexen, sondern eine bürgerliche Kurtisane der Gegenwart ins Zentrum, die auf skandalöse Art ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben einklagt.
Verdi braucht immer einen Drang, dass eben dieses Brio entsteht. Man hat eigentlich das Gefühl, die Musik drängt nach vorwärts, ohne dass sie schneller wird. Also das zu erzeugen, ist das Entscheidende. Das ist wie ein guter Jazz. Ein Walking Bass, der nach vorne geht, der braucht eben Drive, ohne dass er schneller wird. Das macht dann den Verdi-Klang aus.
Wenn der Aachener Generalmusikdirektor Markus Bosch Verdi dirigiert, versucht er aus seinen akribisch notierten Partituren diesen besonderen Klang zu destillieren. Egal ob bei La Traviata oder seinem Lieblingsstück Otello, mit dem der 77-jährige Verdi nach einer Schaffenskrise noch einmal auf die Opernbühne zurückkehrte. Die Befreiung brachten ihm William Shakespeare und der Schriftsteller Arrigo Boito, der ihm Shakespeares Othello und dann noch die Figur des Falstaff zu blutvollen Opernstoffen umarbeitete. Verdis Vermächtnis sind die Schlussworte des Falstaff, die in einer wirbelnden Fuge das Prinzip seines Lebens und seiner Kunst zusammenfassen.
Alles ist nur Spaß auf Erden. Wir selber sind geborene Narren. Wir prellen einander, ehe man's gedacht. Doch wer zuletzt noch lachte, hat am besten gelacht.
Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR 5, um 12:15 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de